Hallo, ich bin Klaus. Viele wollen mit einem autoritären Gott nichts zu tun haben. Darum erkläre ich euch, warum Gott zwar eine Autorität ist, aber überhaupt nicht autoritär. Ja, Gott und Jesus werden in der Bibel oft Herr genannt. Das ist eine Hoheitsbezeichnung. Es gibt Herren und es gibt Knechte. Jedenfalls waren das in früheren Jahrhunderten gängige Begriffe. Es gab eine feste Ständeordnung von Herren und Knechten, von reichen Machthabern und Gutsherren auf der einen Seite und armen, von ihnen abhängigen Bauern und Arbeitern auf der anderen Seite. Mit der Abhängigkeit war immer Unfreiheit verbunden. Die Ständeordnung ist bei uns zwar abgeschafft, aber Abhängigkeitsverhältnisse gibt es immer noch. Und wo diese zutage treten, werden sie meistens scharf kritisiert. Es wird als böse Übeltat angesehen, eine Machtposition auszunutzen und andere von sich abhängig zu machen. Denn persönliche Freiheit gilt uns als eines der höchsten Güter. Wenn Gott als Herr und Menschen als seine Knechte bezeichnet werden, dann kann das eigentlich nur Widerspruch hervorrufen. Oder man verwirft gleich das Christentum als Ganzes, weil es eine längst überholte autoritäre Ordnung fortschreibe und damit Unfreiheit und Unterdrückung den Weg ebne. Die Kirchen sind an dieser Kritik nicht ganz unschuldig, denn sie haben immer wieder Gott als eine Autorität verkündigt, der man sich unterzuordnen und deren Geboten man bei Strafandrohung zu befolgen hat. Und sie haben ihre eigene Macht darauf gestützt. Wer Gott den Gehorsam verweigerte, musste mit Sanktionen der Kirche rechnen oder gar ewige Höllenstrafen fürchten. So wurde Gott in Analogie zu menschlichen Herrschern verstanden, die von ihren Untertanen bedingungslosen Gehorsam fordern. Es lohnt jedoch einmal genauer hinzuschauen, ob solch ein Gottesbild dem biblischen Gottesverständnis überhaupt gerecht wird. Was ist eigentlich im Christentum mit dem Begriff Herr gemeint? Im hebräisch verfassten Alten Testament wird Gott oft mit dem Gottesnamen Jahwe benannt. Die zur Zeit Jesu gebräuchliche griechische Übersetzung des Alten Testaments hat dort, wo Jahwe im hebräischen Text steht, das griechische Wort Kyrios, Herr, eingesetzt. Dem hat sich Martin Luther angeschlossen, sodass an all diesen Stellen in der Lutherbibel bis heute Herr steht, Herr mit großen Buchstaben. Im griechischen Text des Neuen Testaments wird auch Jesus als Herr, als Kyrios bezeichnet. Indem man Jesus den Titel Kyrios beilegte, übertrug man also die Gottesbezeichnung des Alten Testaments auf ihn. Zugleich war diese Bezeichnung eine herbe Kritik an den römischen Kaisern, die sich ebenfalls Kyrios nannten und als Götter verehrt wurden. Die Christenheit bestand von Anfang an darauf, der wahre Kyrios ist keiner der römischen Machthaber, sondern der am Kreuz gestorbene und von den Toten auferweckte Jesus. Dieser Herr ist von allen weltlichen Herren deutlich unterschieden. Er herrscht nicht durch Zwangsgewalt und Unterdrückung, sondern durch seine unüberwindliche Liebe, in der er sogar sein Leben opfert. Nicht nur für seine Freunde, sondern auch für diejenigen, die ihn verfolgten. Gerade durch seine Liebe, die nicht Gleiches mit Gleichem vergilt, beherrscht er das Böse und lässt nicht zu, dass es sich fortsetzt. Die Art weltlicher Herren, die durch Unterdrückung und Gewalt herrschen, lehnte Jesus ausdrücklich ab. Bei ihm und seinen Anhängern soll es diese Art des Herrschens nicht geben. Unter ihnen wird der Gang der Dinge dadurch bestimmt, dass einer dem anderen dient, bis zum Extremfall sein Leben für ihn hinzugeben. Ein Dienst war es auch, als Jesus seinen Jüngern die Füße wusch. Der liebende und dienende Mensch zahlt also im Extremfall einen hohen Preis. Jesus selbst hat diesen Preis bezahlt. Er ist bewusst den Weg der Erniedrigung gegangen, ja, den Weg in den Tod. Gerade darin bestand seine Größe. Man kann fragen, was sein Tod gebracht hat. Ob es nicht besser gewesen wäre, er hätte länger gelebt und unter den Menschen gewirkt. Christen glauben schließlich an einen allmächtigen Gott, nicht an einen machtlosen. Doch was ist mit Allmacht gemeint? Allmacht bedeutet doch, allgemein gesprochen, dass jemand keine andere Macht neben sich duldet, dass nur er bestimmt, was geschieht und was nicht geschieht. Dann hat er alle Macht. Dies kann mit göttlicher Allmacht nicht gemeint sein. Denn Gott will ja freie Menschen, die in Freiheit selber entscheiden, was sie tun und was sie lassen. Indem Gott also freie Menschen geschaffen hat, hat er sich seiner Allmacht begeben. Also muss das, was wir Allmacht Gottes nennen, eine andere Bedeutung haben. Eine Facette dieser Allmacht besteht darin, dass Gott auf die beschriebene, liebevolle und dienende Weise in der Welt wirkt. Die Autorität Gottes ist also nicht von der Art, uns zu unterdrücken und Zwang auszuüben. Es ist vielmehr eine Art von Autorität, in der er sich uns zuwendet, mit uns und für uns leidet und uns von daher zu einem veränderten Lebenswandel ruft. Es ist eine Autorität der Liebe. Gott hat Autorität, aber er ist dabei nicht autoritär. Denn Gott will sich nicht mit Gewalt durchsetzen. Er wirbt um unsere Zustimmung und bittet um sie. Wenn wir ihm nicht folgen, lässt er unseren Unwillen zu. Dann müssen wir allerdings die Konsequenzen unseres Handelns tragen. Gott bewahrt uns nicht vor allem Unheil, das wir uns selbst antun. Doch er leidet mit uns, wenn wir durch eigenes Versagen leiden. Und ebenso nimmt er Anteil am Leid, das wir anderen zufügen. Darum mahnt und ermutigt er uns, lebensförderliche Wege einzuschlagen. Und es kann geschehen, dass er uns schmerzliche Erfahrungen machen lässt, um uns auf Wege zu leiten, die unserem Leben und dem unserer Mitmenschen dienen. Das ist die zweite Facette der Allmacht Gottes. Er bewahrt uns nicht vor allem Unheil, sondern lässt manches geschehen, um uns zum Umdenken und zu einem anderen Handeln zu bewegen. Damit ist aber nicht gesagt, dass alles Unheil, das uns trifft, diesem Zweck dient. Oft wurde und wird davon gesprochen, dass Gott die Menschen bestraft, wenn sie ihnen nicht gehorsam sind. Das klingt nach einem autoritären Gebieter, der alle, die sich ihm verweigern, durch Strafen gefügig machen will. Tatsächlich gibt es biblische Geschichten, die ein solches Gottesverständnis nahezulegen scheinen. Da sind zum Beispiel die Plagen, die Gott gegen die Ägypter verhängt, weil der Pharao das Volk Israel nicht aus der Sklaverei entlassen will. Aber auch diese Plagen sind keine Strafen, durch die das Unrecht des Pharaos gesühnt werden soll. Sie dienen vielmehr dazu, den Pharao zur Einsicht zu bewegen. Es sind also keine Strafen eines strengen Gesetzgebers, der sich Autorität verschaffen will, sondern es sind Zurechtweisungen eines sein Volk Israel Liebenden, die dazu beitragen sollen, das Leid dieses Volkes zu beenden und den Übeltäter zum Einlenken zu bewegen. Eine dritte Facette der Allmacht Gottes besteht also darin, dass er die Weltgeschichte in Richtungen lenkt, die zum Guten führen. Die Frage ist nur, wollen wir uns von der guten Macht Gottes auf lebensfreundliche Wege leiten lassen? Wir müssen das nicht. Wir können selbst über unsere Lebensweise entscheiden. Gott will allerdings unsere Gesinnung verändern und unserem Wollen und Wirken eine neue Richtung geben, die uns und anderen gut tut. Er will unser Herz erneuern, damit es sich dem Guten zuwendet. Ob wir uns darauf einlassen, ist unsere freie Entscheidung. Wenn wir uns Jesus angleichen lassen, werden wir aus innerstem Antrieb heraus das tun, was dem Leben dient, unserem eigenen und dem unserer Mitmenschen. Im christlichen Glauben werden wir zu nichts gezwungen. Wir müssen nichts, sondern können alles aus freier Entscheidung tun. Wir müssen unser Leben nicht gewaltsam verändern oder ständig nach Geboten und Verboten fragen. Wenn wir aber Gott in uns wirken lassen und nach Gottes Willen fragen, verändern wir uns von innen heraus, intrinsisch motiviert, wie man heute sagt. Denn Gott selbst verändert unser Innerstes so, dass es dem Leben dient. Das schließt nicht aus, dass wir immer wieder einmal nach den Geboten und Verboten gucken und uns daran orientieren. Denn sonst können wir ja gar nicht wissen, wo es lang geht. Die Frage ist aber immer wieder, ob wir das eigentlich wollen. Ob wir unser eigener Herr sein wollen oder dem Herrn dienen, der für uns durchs Feuer gegangen ist, im Tod am Kreuz. Knecht dieses Herrn zu sein, ist keine Erniedrigung, sondern eine Befreiung und eine Ehre. Eine Unterwerfung ist damit nicht verbunden. Es sei denn, man hält es für unterwürfig, sich auf einen lebensbejahenden und lebensförderlichen Weg zu begeben. So viel zur besonderen Art göttlicher Autorität. Die Bibelstellen dazu findest du auf meiner Website christseinverstehen.de. Ich wünsche dir eine gute Beziehung zu dem nicht autoritären Gott und dazu gottesreichen Segen.